und herzlich willkommen zu Folge 213 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Wir sind quasi in einer kleinen, lauschigen Kaminrunde. Und wie so ein Kaminfeuer fühlt sich auch der Raum an, in dem ich mich befinde, nun eben nicht auf den Kamin bezogen, sondern der gesamte Raum ist einfach sehr, sehr unangenehm. Wir haben auch noch die Fenster zugemacht, aus Tongründen. Es wird einfach sehr, 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 sehr unschön, glaube ich, die Aufnahme.
Ja. Ich glaube auch, es wird unschön.
Dampft jetzt schon.
Und das sind 50%, ist es eben dieser Hitze und den kaum zumutbaren äußeren Umständen dazu. Zu verantworten und zu weiteren 50% hat das, glaube ich, damit zu tun, dass wir vor allen Dingen einen schönen Reigen gute Laune-Themen diese Woche dabei haben. Also ich glaube, es hat selten weniger Spaß gemacht, Fortuna Düsseldorf-Fan zu sein, als in den letzten gut 7 Tagen. Also wenn ich allein daran denke, was irgendwie alles passiert ist, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, letzten Montag, als wir ja 10 Minuten vorher, bevor die Aufnahme beginnt, diese Nachricht zur eventuellen Neuverpflichtung von Sean Weißmann reinbekommen haben, was da alles passiert ist, kommt mir das eher vor, als wären da halt irgendwie mittlerweile 3 Wochen vorbei gegangen seitdem. Aber
sagen wir mal so, die 3 Wochen hätte die Mannschaft sportlich gut gebrauchen können, um sich vorzubereiten aufs Hannover-Spiel.
Ja, vielleicht muss man sich einfach irgendwie damit begnügen, dass man sich halt einfach diese Saison in der Saison einspielt. Also irgendwie, es gibt ja auch andere Teams, die mehr Umbruch hatten und genau die gleiche Vorbereitungszeit wie die Fortuna und ja trotzdem schon etwas besser drauf sind. Vielleicht muss sich diese Mannschaft halt einfach im Wettkampf einspielen.
Gut. Dann, wir haben ja auch jemand Neues, der sich einspielen muss. Also, vielleicht können wir damit beginnen mit den Transferthemen.
Das können wir auf jeden Fall machen. Die Fortuna hat seit der letzten Woche einen weiteren Neuzugang begrüßen dürfen, nämlich Florent Muslia, den die Fortuna vom SC Freiburg ausleiht. Soll auch eine Kaufoption haben, die Gerüchten zufolge gar nicht mal so hoch sein soll. Und da glaube ich auf jeden Fall einen Spieler verpflichtet, der sowieso immer schon so ein bisschen weniger durch die Gerüchteküche und mehr irgendwie durch die Wünsche der Fans geisterte diese Sommerpause. Aber letztendlich ist er es dann geworden. Und halt ein Spieler, auf den wir uns, glaube ich, wirklich freuen können. Ne? Also ein Spieler, der im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, sowohl in der Zentrale, aber auch auf beiden Flügeln spielen kann, darf vor allen Dingen aber auf der linken Seite. Und der ist halt so ein richtiger Zocker, glaube ich, kann man sagen. Ne? Also jemand, der richtig gut auf engem Raum ist, kreativ und hat halt eben auch einen richtig guten Abschluss. Auch aus 25 Metern wissen wir Fortuna, glaube ich, auch nur zu gut. Ich kann mich an ein sehr, sehr schönes Weitschusstor von ihm gegen die Fortuna erinnern vor ein paar Jahren. Und hat eben mit diesem starken rechten Fuß halt auch eine richtige Standardstärke. Und das kommt uns, glaube ich, auch wirklich zugute, dass wir eigentlich jetzt immer 1 oder 2 Leute auf dem Feld haben werden, diese Saison vermutlich, die halt eine richtig gute Ecke und einen richtig guten Freistoß schießen können.
Standards könnten wichtig werden. Es ist halt dieser Transfer, der er sich ja schon angekündigt hatte im offensiven Mittelfeld. Ich frage mich ja, es scheint ja jetzt eine ziemlich breite Pipeline zwischen Freiburg und der Fortuna entstanden zu sein in den letzten Jahren. Wie das ruft da der SC bei der Fortuna an oder umgekehrt? Von wegen, wollt ihr noch einen oder habt ihr noch einen? Es fällt schon auf, wenn ein Verein häufiger auftaucht bei Wolfsburg aus anderen Gründen und Dieter Hecking Vereine auch aus anderen Gründen. Und beim SC Freiburg frage ich mich, ob es einfach jetzt ein gutes Zusammenarbeiten war in den letzten Jahren, dass man jetzt einfach verstetigt vielleicht. Und Muslia ist da ein weiterer. Es gibt schlechtere Vereine, an die man sich ranhängen kann als Fortuna Düsseldorf, würde ich sagen. In Freiburg machen gute Arbeit.
Auf jeden Fall bei Spielern. Wenn man Trainer aus Freiburg holt, muss man immer vielleicht doch nochmal ein zweites Auge drauf werfen. Aber bei Spielern hat das ja dann doch eher ganz, ganz gut funktioniert. Dieses Jahr hat man ja wirklich dann auch mit Schmidt und Muslia wieder zwei geholt. Und man hat ja auch vor, ich glaube, 2 Jahren doppelt zugeschlagen bei den Freiburgern. Einmal mit Engelhardt, was ja sehr gut funktioniert hat. Und eben auch mit Vincent Vermey.
Der auch gut funktioniert hat. Viel besser, als ich das gedacht hätte. Aber es war auch klar, dass er jetzt im zweiten Glied ist und dass er vielleicht, dass eine Veränderung nicht naheliegend ist, weil im Prinzip braucht man ihn schon. Also man braucht schon, wenn jetzt Itten sich verletzt, ist man recht dünn aufgestellt auf der neuen Position. Da wäre ja so ein erfahrener Vermeer gar nicht schlecht, aber vielleicht will man ihn von der Gehaltsliste runter haben. Vielleicht hat er klar und deutlich gemacht, dass er wenig motiviert ist, bei der Fortuna auf der Bank zu sitzen und eine sogenannte neue Herausforderung sucht. Ich hoffe nicht, dass dieser Transfer uns noch ins Beißen kommt, wegen Verletzungen.
Ja, man könnte es einfach auch noch mal kurz nennen. Ne? Also Vincent Vermey wechselt für kolportierte 250.000 Euro zu Dynamo Dresden und wird da das Power-Couple im Sturm mit Christoph Laferner zusammen bilden.
Das ist so ein hart smarter Move von Dresden.
Das ist echt, das Schlimmste ist ja auch,
zweistellig treffen.
Laferner hat halt auch schon 2 Tore gemacht. So, ne? Ja. So, ich meine, wenn der halt 2-mal getroffen hätte in der Saison, wo wir den hatten, dann wären wir wahrscheinlich wirklich noch direkt aufgestiegen. Also ich träume wirklich nachts davon, was dieses Duo Infernale halt alles anrichten wird. Also nicht nur gegen Fortuna, sondern wahrscheinlich auch in der ganzen Liga. Die werden am Ende wahrscheinlich mehr Tore haben als Itten und Rasmussen zusammen. Also
wäre natürlich eine üble Wette, die man jetzt. Aber das ist so eine Sache, die man sich beobachten kann. Wer hat am Ende mehr Scorer oder mehr Tore?
Scorer. Ist mir ganz egal. Ich möchte mich damit eigentlich möglichst wenig beschäftigen. Also ich glaube, als irgendwie nach den ersten 7 Minuten der Saison im selben Spiel schon da Ferner und Felix Klaus getroffen hatten, da habe ich, was glaube ich auch am Tag nach der 5:1 Niederlage war, ab da befinde ich mich, glaube ich, in puncto dieser Saison in endgültiger Agonie und möchte mich eigentlich möglichst wenig damit beschäftigen und auch nicht so viel mit Dynamo Dresden,
ehrlicherweise. Ich habe es nicht gesehen, aber ich hoffe, Felix Klaus ist mit einem hohen Endgeschwindigkeit zu diesem Tor gekommen, indem er sich das mit einem erstklassigen Sprint erlaufen hat.
Nee, es war ein wirklich wunderschöner Kopfballtreffer aus wahrscheinlich fast vom fast von der Strafraumgrenze in den Winkel. Also wirklich herrlich. Ja.
Aber okay, dann das ist glaube ich so eine Aufgabe, da sehe ich eher Tim in der Verantwortung, der das vielleicht nachhört, das zu beobachten, die Vermey da Ferner gegen Rasmussen Itten Statistiken zu verfolgen. Ich werde ihn nochmal darauf hinweisen, dass er sich das, ob da Tim da ein Auge drauf hat, wenn er wieder nach seinem Urlaub da ist.
Auf jeden Fall. Was ich aber super interessant finde, ist jetzt der Zeitpunkt dieses Wechsels von Vermey, nämlich dass man jetzt relativ dünn auf der Stürmerposition dasteht. Man hätte ja dann bestimmt nicht vom Typ her, aber zumindest von der Position her, letzte Woche hatte man ja versucht, dort schon irgendwie einen weiteren Stürmer zu verpflichten. Das hat sich ja zerschlagen, werden wir gleich noch drüber reden. Aber dass man jetzt Vermey gehen lässt, kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass man schon in dieser Woche Vollzug melden wird oder allerspätestens nächste Woche vor dem nächsten Ligaspiel. Also vielleicht hofft man ja irgendwie noch, dass man das DFB-Pokalspiel jetzt auch mit einem Stürmer irgendwie bestreiten kann oder mit einem wirklich gelernten, richtigen Mittelstürmer. Es gibt ja dann doch einige im Kader, die das auch mal so spielen können. Aber ich glaube eigentlich kaum, dass man jetzt in diese auch ja in der derzeitigen Konstellation ja auch schon relativ wichtigen Spiele gegen Paderborn und Karlsruhe gehen wird, während man irgendwie noch auf der Suche nach einem Ersatz ist. Also ich denke eigentlich, dass man wahrscheinlich in Verhandlungen schon relativ weit ist und da eigentlich optimistisch ist, dass man das jetzt umsetzen kann.
Auf jeden Fall diejenigen, die beim Kicktipp noch quer einsteigen wollen in der laufenden Saison, haben natürlich jetzt einen gnadenlosen Vorteil bei der Benchop-Frage.
Ja, das ist aber klar, die kann man jetzt natürlich nicht mehr beantworten. Geworden. Also da ist halt die Deadline immer der Saisonstart. Ja, ja.
Ah, okay. Dann bin ich mir aber sehr sicher, dass ich die Punkte mit meiner Ja-Antwort einfach
werde. Ah, du hast mit Ja. Okay, nicht schlecht.
Der macht auf jeden Fall. Also, ich kenne doch die Fortuna.
Ja, ist leider wahr. Leider wahr. Ja, vielleicht können wir schon nächste Woche über den neuen Stürmer reden. Diese Woche können wir das auf jeden Fall nicht tun, denn ja, wie eben schon kurz angesprochen und wie ihr auch sicherlich alle mitbekommen habt, hat sich die geplante Verpflichtung von Sean Weißmann zerschlagen. Man ist davon letztendlich zurückgetreten von dem Versuch, ihn zur Fortuna zu holen. Ich weiß nicht, ob wir noch mal ganz kurz chronologisch versuchen wollen, das einzuordnen, was da genau passiert ist. Wie das halt eben häufig so ist, sickerte Montagabend ein bevorstehender Transfer der Fortuna an die Presse durch,
An die
wie wir es
Bild-Zeitung.
eigentlich richtig an die Bild-Zeitung, und das passiert halt eben in schöner Regelmäßigkeit, seit Klaus Allofs da ist. Von daher ja, wenig Überraschendes an dieser Stelle. Ein bisschen überraschender war dann aber, als man ja halt den Namen gelesen hat und dann eben auch sofort diese Informationen halt mitkamen, was eben der Hintergrund dieses Spielers ist und warum es halt vielleicht keine so gute Idee sein könnte, ihn zur Fortuna zu holen.
Naja, also mit dem Hintergrund ist halt gemeint, dass wenn man ihn den Namen googelt, schon weiß man, was ich gemacht habe. Ich hab als erstes nur gesehen, schon weiß man, kommt, okay, wer ist das? Kenne ich nicht. Und dann kam ich nach transfermarkt.de relativ schnell auf Wikipedia. Und das war eben 10 Minuten vor unserer Aufnahme. Und auf Wikipedia gibt es ja eben diese Hinweise darauf, dass er nach dem Massenmord der Hamas am 7. Oktober Dinge geliked hat, unterstützt hat mit Social Media Interaktionen, die eben weit darüber hinaus gingen, sich für die Geiseln oder für einen Kampf gegen die Hamas einzusetzen. Und die so in der Art und Weise, wie sie formuliert waren, schon auch als menschenverachtend verstanden werden konnten in diesem Kontext. Und das natürlich mit dem von den Mitgliedern gesetzten selbst mit der Fortuna in arge Nöte kommen würde. Was ich wichtig finde, halt zu sagen, ist, dass man in diesen 10 Minuten, bevor wir aufgenommen hatten, halt dieser Ach du Scheiße-Moment. Das war, glaube ich, das, wo man in diese Aufnahme gegangen ist. Und das bezog sich einerseits auf diese Informationen, die von Wikipedia bekommen hat, das ja auch irgendwie noch gar nicht validiert war, ne, sondern erst so, okay. Und das andere, dass natürlich in der Situation sofort klar war, dass dieser Transfer sehr viel anders behandelt werden würde als andere Transfers. Und zwar nicht, weil der Spieler Israeli ist oder halt weil er jüdischen Glaubens ist, sondern weil es eben diese Aussagen von ihm gibt in einer ohnehin in diesem ganzen Konflikt Gaza, Israel, der Nahe Osten sehr aufgeladenen Stimmung. Also es war klar, dass die Fortuna nicht so einfach aus der Sache rauskommen würde. Also schon gar nicht, wenn sie ihn dann verpflichten, aber auch nicht, wenn sie es nicht tun. Ja, und wichtig ist eben, es ging, so wie ich das wahrgenommen hier habe, eben sehr klar um das, was halt schon Weißmann gesagt hat, was für Meinungen er geliked hat, und nicht dafür, welcher Staatsangehörigkeit er hat oder welcher Religion oder ethnischen Zugehörigkeit er sich verbunden fühlt.
Ja, so habe ich das
Und
ehrlicherweise auch überhaupt,
ja.
also ich habe es auch genauso wahrgenommen, ne, dass dieser Antisemitismusvorwurf einfach absoluter Quatsch ist, aber dass man sich natürlich jetzt trotzdem irgendwie damit auseinandersetzen muss als Verein, weil das halt einfach von so vielen Medien aufgegriffen wurde. Aber selbst, und ich habe wirklich stark vermieden, mich auf Twitter rumzutreiben zu viel, als diese Thematik akut war, weil das dann ja. Ich glaube, da kann sich ja jeder denken, was da am Ende halt irgendwie für Accounts miteinander in welcher Weise teilweise gesprochen haben. So da, ja, das war natürlich einfach genau dieses Moloch, das es halt irgendwie, was es halt sowieso ja eigentlich ist und was es in solchen Momenten ja irgendwie noch viel mehr ist. Aber selbst da muss ich sagen, habe ich halt irgendwie, wenn ich da mal drüber gelesen habe, in keinster Weise irgendwo antisemitische Sachen gesehen. Beziehungsweise irgendwelche, ja gut, vielleicht habe ich da aber auch einfach Glück gehabt, dass ich da an den richtigen Stellen geschaut habe.
Also ich glaube, wir müssen nicht über diese Debatte, wenn wir, ich glaube, wenn wir jetzt über diese Debatte reden, dann kann jeder halt sagen, ja doch, hier hast du das nicht gesehen und dann hast du es nicht gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass in dieser Debatte einfach alles dabei war, was man sich vorstellen kann. Weil das halt in den sozialen Medien so ist. Aber der Tenor von den Leuten, die halt viel zu Fortuna schreiben und die Fortuna stark verfolgen, war sehr darauf fokussiert, was er gesagt hat und in der Auseinandersetzung damit.
Und das ist ja wahrscheinlich
Ja,
auch
und
genau das, was halt eben dann für Mails und so weiter eben an die Vereinsführung gegangen sind, ne? Und
ich finde es auch nicht problematisch, wenn man darüber nachdenkt, ob da halt antisemitische Motive irgendwo eine Rolle spielen. Ich bei der Fortuna oder könnten, das ist, glaube ich, ich kann da zum Beispiel auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde verstehen, wenn man da plötzlich, wenn man sich, man fühlt sich eh, man ist bedroht, ja, die Polizei steht vor den Synagogen und so weiter und so fort, dass man da eben eine Sensibilität zu hat. Das finde ich vollkommen in Ordnung, ja, das ist auch richtig. Aber ich glaube, relativ schnell war klar, dass es hier um diese konkreten, ja, Äußerungen oder Posts, die er geliked hat, geht. Und man merkt ja jetzt schon, eigentlich will man gar nicht so sehr über diese Debatte sprechen und auch darüber, wie er sich geäußert hat, sondern wichtiger ist vielleicht auch, also nicht, nee, wichtiger, global gesehen wichtiger ist es nicht, aber für den Podcast, den wir machen, ist es, glaube ich, wichtiger, sich zu schauen, wie die Fortuna damit umgegangen ist und was man da für Rückschlüsse ziehen kann. Wie diese Debatte halt nicht gesehen worden ist, was da auch für ganz offensichtliche Fehler gemacht worden sind in der Vorbereitung. Das wäre, glaube ich, wichtig, jetzt in der Folge nochmal in den Blick zu nehmen. Weil ich glaube, dieser heiße Moment, der bezieht sich ja eben auf diese Aussagen, aber eben auch, weil man weiß, was da jetzt für eine Debatte aufkommen wird. Und die Fortuna hat dann im Folge selbst zurückgezogen und hat eine Begründung geliefert, die, ich würde sagen, schon einige Zweifel aufkommen lässt. Dass man sich ja jetzt quasi so, dass man ja gar nicht so weit gewesen sei mit dem Transfer und dass man sich noch weiter informiert habe, dann habe man festgestellt, dass eben einige dieser Äußerungen nicht nur unmittelbar nach dem 7. Oktober 23 gefallen sind, sondern auch schon in anderen Zusammenhängen. Die FAZ hat ja unter Berufung auf die liberale israelische Haaretz-Zeitung berichtet, dass schon Weismann wohl auch eine gewisse politische Nähe zum rechtsextremen israelischen Politiker Itamar Ben Gvir nachgesagt werden kann. Und dass da halt schon über halt ein vielleicht auch in einer verständlichen Betroffenheit und Emotion heraus Überreaktion, dass das etwas anders zu werten ist, als vielleicht so zu sehen. Und die Fortuna versucht das irgendwie dann im Endeffekt doch abzumoderieren. Es gibt auch ein Treffen, es gibt ein paar Stellungnahmen dazu, aber allzu viel kommt nicht. Es gibt diverse Kommentare von Jan Fleischhauer unter anderem, der sich dazu entschlossen hat, in seinem publizistischen Leben als Clickbait rumzulaufen, soll er das machen, der eben Antisemitismusvorwurf nochmal stark gemacht hat. Aber all diese Dinge, die man da lesen konnte, die man mitbekam, all diese Dinge standen in diesem Ach du Scheiße-Moment, in diesen 10 Minuten, war das eigentlich schon klar, dass das auf uns wartet.
Ja, exakt.
Ja, egal, ob man ihn sich verpflichtet und vielleicht auch eine gute Distanzierung bekommt, also, keine Ahnung, ja, oder ob man es eben nicht tut. Und genau das ist der Punkt, warum man jetzt meines Erachtens nicht einfach sagen kann, gut, ist jetzt auch erledigt das Thema, gehen wir weiter. Also, das kann man sagen. Ich glaube, es ist nicht gut, das zu sagen. Weil es wirft schon grundlegende Fragen auf. Und zwar Fragen, die eigentlich sehr auf die beiden Verantwortlichen, nämlich Klaus Allofs und Alexander Jobst, verweisen. Und so ungewöhnlich diese Konstellation mit dem Spieler schon weiß man war, ja, und diese gesamte Lage, in der das passiert ist, glaube ich, wirft es schon Fragen auf Richtung Scouting, Richtung Kommunikation in schwierigen Situationen, die es sich lohnen, nochmal breiter zu diskutieren.
Ja, ich finde auch, also es ist natürlich dann eben auch eine ziemlich lange Zeit vergangen von dem Moment an, wo man sich eben entschlossen hat, von dieser Verpflichtung abzusehen. Das war Dienstagvormittag beziehungsweise Dienstagmittag bis zu dem Moment, wo Fortuna dann das erste Mal ein offizielles Statement rausgegeben hat. Das war nämlich erst 3 Tage später. Auch wenn ich da relativ gut verstehen kann, dass man da vielleicht noch gewartet hat, bis man sich mit der jüdischen Gemeinde Düsseldorfs und dem Antisemitismusbeauftragten der Stadt Düsseldorf halt zusammengesetzt hat und gesprochen hat und da hoffentlich irgendwie alle Zweifel gut genug ausräumen konnte und sich da gut genug eben auch erklären konnte. Aber trotzdem ist das natürlich wirklich eine lange Zeit halt, wo man eben nichts dazu gesagt hat, und das finde ich halt schon sehr, sehr unglücklich, und vor allen Dingen, dass jetzt aber auch im Nachgang wirklich niemand Verantwortung übernimmt, das geht einfach nicht.
Was wir nicht wissen ist, wer was wann wusste, wie waren die eingebunden, wie überraschend kam das Leak an die Bild-Zeitung. Ja? Wir wissen nicht, wie weit der Transfer schon fortgeschritten war. Die Fortuna hat ja im Nachhinein so getan, als ob das noch gar nicht so weit gewesen sei. Also daran lassen sich schon auch Zweifel hegen, dass das ist. Das wissen aber diejenigen, die enger angebunden sind im Verein, sehr viel besser. Ich würde sagen, also was einerseits ist halt, welches Verständnis vom Scouting hat man? Ja, also wie werden da zum Beispiel neben fußballerischen Sachen auch Fragen von, ja, was man jetzt doof als Nebengeräusche, ja, wie ist der Typ so, was ist das für einer, wie gut kommt der in der Kabine klar, wie wird das mitgescoutet? Und bei dem Transfer, bei schon weiß man, würde ich schon sagen, da gibt's ja, muss es ja eigentlich Hinweise geben. Also die Wikipedia-Seite gibt einen Hinweis darauf, dass man da eventuell mehr beachten sollte. Und da ist die Frage, gibt es da keinen Ach-du-Scheiße-Moment bei der Fortuna? Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Fortuna nicht irgendeiner saß und sagte, boah, da müssen wir aber noch mal genauer hinschauen. Und die Frage, die sich mir stellt, hat er das gesagt können? Wurde er dann gehört? Und was ist dann passiert? Oder gibt es halt was? Oder hat er diese Person eben nicht gesprochen? Ja, weil es vielleicht eine Organisationskultur gibt, die halt das schwieriger macht für Leute, halt intern Bedenken anzusprechen. Das weiß ich nicht, aber das sind Sachen, die, glaube ich, schon daran hängen und die man jetzt aufarbeiten könnte intern, wenn man das wollte. Und dann auch dieser ach du Scheiße Moment. Das muss auch Alexander Jobst in dem Moment, wo er halt diese Information von Allofs bekommt, hier, das ist ein Spieler, den wollen wir verpflichten, und dann geht's ja auch um Geld und so. Das heißt, Jobst muss eigentlich, die Abläufe sind mir nicht ganz klar, die wahrscheinlich auch nicht, irgendwann eingebunden sein. Und auch Jobst hat die Aufgabe zu sagen, Moment, da sind offensichtlich noch Themen dran bei dem Spieler, die müssen wir gut vorbereiten, kommunikativ. Und dass das nicht gut vorbereitet worden ist, das ist offensichtlich. Und das ist halt auch dieses Ding, also das am Montagabend dann, da haben sich dann ja auf Twitter einige darüber aufgeregt, eine kurze Reaktion über den Twitter-Account der Fortuna gab, der für Irritation gesorgt hat. Da würde ich mich halt quasi jetzt auch schützend vor den Admin stellen, weil der sollte gar nicht in so einer Position sein, 100%. Dass er dann halt irgendwie im Feierabend plötzlich sagt, was ist denn hier eigentlich los? Das muss ihm von Anfang an gesagt werden, hör mal, pass auf, da passiert jetzt was, da müssen wir vorsichtig, also das müssen wir gut kommunizieren. Ja, und das ist halt ein Versagen des Vorstands. Sowas ist einfach nicht die Schuld von Mitarbeitenden, die halt irgendwo dann halt im Zweifel das ausbaden müssen und dann halt auf Twitter halt das Problem halt irgendwie behandeln müssen, sondern das ist halt die Schuld derjenigen, die da halt nicht aufgepasst haben. Und so wenig wir wissen auch, dass da jemand nicht aufgepasst hat, der halt in hoher Verantwortung ist, nämlich Allofs und Jobst und gut bezahlt sind und das, die komplett versagt haben, das kann man, glaube ich, schon sagen. Weil nämlich so unvorbereitet kannst du in diese Sache nicht reingehen. Auch wenn du glaubst, gute Argumente zu haben, bei diesem Spieler schon weiß man es verpflichten zu können. Und die hatten sie in dem Moment nicht, wo das geleakt wird. Und natürlich kann das von sonst woher kommen. Und der Transfer war erst in 3, 4, 5 Tagen vorgesehen. Und man wollte bis dahin noch was machen. Aber das glaube ich halt einfach nicht. Kann sein, glaube ich nicht. Und was ich aber glaube, ja, weil ich glaube, das geht halt über diesen Einzelfall hinaus, ja, über Organisationskultur, über Kommunikation, über was muss man bedenken, ist es eigentlich etwas, worüber man nochmal intern sprechen sollte. Ich glaube aber nicht, dass es passiert, weil diejenigen, die da halt selbstkritisch auf sich selber gucken müssen, sind diejenigen an der Spitze. Und nach meiner Erfahrung aus Organisationen, wenn diejenigen, die an der Spitze die Fehler machen, ist in der Regel die Tendenz dazu, Dinge halt abzumoderieren und weiterzugehen und nicht nochmal kritisch drauf zu gucken. Ja, es wäre auch die Aufgabe des Aufsichtsrates, das zu tun. Vielleicht passiert das. Es ist auch okay, wenn sowas intern bleibt und wenn wir das nicht erfahren. Aber das wäre, glaube ich, schon nicht ganz unwichtig.
Ja, ich meine, immerhin ist es am Ende der Aufsichtsrat gewesen, der das okay nicht gegeben hat. Von daher müssen wir, glaube ich, wirklich einfach hoffen, dass der Aufsichtsrat dann wirklich auch darauf drängen wird, dass da halt nochmal genauer drauf geschaut wird. Aber wie du schon sagst, wir werden wahrscheinlich relativ wenig davon mitbekommen, wenn dem eben so ist.
Ja. Ja, es ist halt einfach, ne? Wir haben es im Vorgespräch auch schon, du hast gesagt, Leuten eine zweite Chance zu geben, ja, ist im Prinzip nichts Schlechtes. So. Dann muss es aber halt auch passen und dann muss man den Eindruck haben, ja, dass das, glaub, ja, das ist schwer zu behaupten, ne? Natürlich sprechen wir jetzt auch über Dinge, die wir nicht genau wissen, aber ich glaube, wir können eher sagen, nicht ideal vor. Also man kann ja auch, ne, die Fortuna ist in den letzten Jahren zweimal groß in die internationale Presse geraten. Einmal mit Fortuna für alle und einmal damit. Beides Dinge, die halt Alexander Jobst zu verantworten hat. Auch das gehört vielleicht zur Bewertung seiner Arbeit. Ja,
ja, mit großer Sicherheit. Ich weiß nicht, haben wir noch was? Also was zu dem Thema, was eine Frage, die ich vielleicht noch hätte, wäre, du hast ja auch schon gesagt, dass wir nicht genau wussten, wie weit wir da irgendwie mit dem Transfer waren. Wie realistisch hältst du, dass das Fortuna vielleicht sogar den Vertrag eigentlich schon unterschrieben hatte und dass man eventuell sogar eine Abfindung zahlen musste für eine Vertragsauflösung?
Das hoffe ich nicht. Aber das weiß der Aufsichtsrat wahrscheinlich und kann das dann intern besprechen. Wie weit das war, ne? Also. Ja. Man kann ja, also aus der Erfahrung der Bildleaks von der Fortuna muss man sagen, das kommt immer kurz bevor das passiert.
Also eigentlich,
kurz bevor es ein Video gibt mit Märchenstunde und so.
Exakt. Also ich dachte eigentlich auch, dass
wäre komisch, als wenn das Leak, hier anders wäre.
Genau, wenn dieses Leak kam. Also ich glaube, das war jetzt das eine Mal so, dass dieses Video halt nicht sofort kam. Das war bei Florent Muslia, weil das, glaube ich, einfach sehr, sehr schnell ging und der erstmal trainieren musste und erst danach sich da mit seinem Büchlein hinsetzen konnte. Aber ansonsten hatte man das ja dann schon eigentlich immer alles ziemlich sauber vorbereitet in diesen Fällen, dass die Spieler da ihr Märchen lesen konnten. Von daher, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, dass er da irgendwie dann sonst am Dienstagvormittag oder Mittag auch schon irgendwo gesessen hätte, ja.
Nun ja, aber Muslia ist ja vielleicht auch dann die Brücke. Der soll ja an dem Freitag bei der Unterschrift, von der Unterschrift runtergesprintet sein, damit er diese Trainings Session nicht verpasst. Hat zumindest der Kommentator bei Sky gewusst und das uns auch gesagt.
Ah, okay, interessante Information. Wahrscheinlich hat er da auf dem Bild, das wir bei der Unterschrift sehen, schon die kurze Trainingshose und die Schuhe an. das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Muslia war ja dann auf jeden Fall nicht nur ziemlich fix von der Unterschrift beim Training, sondern dann ja auch einen Tag später schon direkt im Spieltagskader gegen Hannover 96. Und ja, ich glaube, dann bleibt uns jetzt auch nichts mehr anderes übrig, als auch noch über dieses Spiel zu sprechen. Ist da jetzt auch kein Thema, das jetzt so wahnsinnig viel gute Laune macht. Die Fortuna verliert auch ihr zweites Saisonspiel. Nur zu zweit zu Hause die Heimpremiere gegen Hannover. Ja, bevor wir jetzt mit dem Spiel selbst starten, vielleicht irgendwie noch ja, ein kurzes Thema, nämlich zum Stadionerlebnis. Ich war im Stadion, du warst ja zu Hause, Jan, glaube ich, auf der Couch, hoffentlich. Nein. Und nein, ach ja, stimmt, du warst unterwegs.
Ja, ich war in Freiburg und statt nackt in der Dreisam zu liegen, habe ich mich entschlossen, mich von den Leuten mit Freunden, die wir da besucht haben, zu trennen. Und hab natürlich die Bahn verpasst auch noch, bin dann in der Affenhitze schwitzend in diese verdunkelte, einsame Wohnung gegangen, um dieses Fortuna-Spiel anzugucken, während draußen Spaß und Freude passierte.
Ja, ich seh das vor mir, wie so Familien hin und her tollen, da rollen Bälle, da springen Hunde, da wird Eis gegessen, da werden Kaltgetränke getrunken. Mhm.
Genau so war das. Und ich saß in der Dunkelheit, abgedunkelter, vor der Sonne geschützter Raum. Nur der Bildschirm flackerte. Ab der 13. Minute, weil ich die Bahn verpasst hatte, habe ich natürlich auch die ersten Minuten des Spiels verpasst. Aber
ja, herrlich. Das gute Leben auf jeden Fall. Ja, was ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert fand jetzt in puncto Stadionerlebnis ist, dass man sich entschieden hat, an diesem Ablauf im Vorfeld des Spiels ein kleines bisschen was zu ändern. Und da wollte ich auch mal erstmal, es ist jetzt ja nur ein einmaliges Erlebnis gewesen, ein kleines Lob aussprechen. Man hat nämlich das Einlauflied geändert. Es gibt eben nicht mehr als letzten Song, bevor das Spiel dann losgeht, das 95 Olé, das sich ja schon sehr eingespielt hat, aber das jetzt vielleicht nicht so der allerletzte Kracher ist. Sondern man hat einen Riesenhaufen von musikalischen Größen, den Verein, die Ultras und so weiter, hat man da jetzt irgendwie zusammengeholt, um da jetzt irgendwie noch was zu entwickeln und eben jetzt halt ein neues Einlauflied. Hat sich dann da im Refrain ja halt eben an dem Song die einzig wahren Farben, das wir alle aus der Kurve kennen, was ja diese große Renaissance ungefähr seit dem Pokalspiel in Leverkusen vor anderthalb Jahren gefeiert hat. Ich glaube, sogar im Auswärtsspiel davor ging das schon los. Da seitdem ist es ja wirklich irgendwie jetzt quasi ein Evergreen geworden. Und dieser Refrain ist einfach super und hat dann eben noch zwei Strophen dazu gedichtet vorher. Ja, diese Strophen sind jetzt vielleicht nicht so komplett mein Geschmack, aber dieser Refrain ist halt ziemlich gut. Und man hat das hat man schon gemerkt, das ist einfach richtig gut sauber produziert, so da ist die Hook an der richtigen Stelle und das ist einfach gut gemacht. Also ich muss sagen, so für das, was es halt sein soll, dass es nämlich halt irgendwie alle Leute im Stadion so ein bisschen anzündet und abholt, ist das richtig gut. Und auch sonst dieser Vorlauf, dass jetzt irgendwie, dass man so einen kleinen Clip geschnitten hat, wo einfach alte Bilder gezeigt werden, was anscheinend auch immer so ein bisschen ergänzt werden soll mit Bildern, die man noch einschicken kann, wo dann ja halt irgendwie auch noch ein bisschen nette Musik zuläuft und hier Karl Orff, O Fortuna zum Beispiel und so. Und das war gar nicht so schlecht gemacht. Also da hat man sich über den Sommer wirklich zusammengesetzt und ja halt irgendwie mal ein bisschen was Neues gemacht. Und da wir hier, glaube ich, ja auch oft neue Sachen kritisieren, kann man an der Stelle, würde ich zumindest sagen, durchaus mal irgendwie bemerken, dass das ganz gut gelungen ist.
Aber es gab ja auch einen Erinnerungsmoment am Anfang, oder? Erinnere ich das falsch?
Richtig, das war dann direkt bevor das Spiel losgeht, gab es dann eben noch eine Gedenkminute für einen ehemaligen Fortun. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich sagen kann, einen großen Fortun, weil jetzt die Zeit bei der Fortuna dann doch eher kurz war und jetzt auch nicht komplett ruhmreich. Aber schon jemand, der halt ein großer Spieler war, nämlich Frank Mill, großer Spieler in den 70ern und 80ern gewesen, bei Rot-Weiß Essen, bei Borussia Mönchengladbach, bei Borussia Dortmund weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er noch woanders gewesen ist. Auf jeden Fall ist er dann, glaube ich, irgendwann, als sein Stern unterging, zu Fortuna Düsseldorf gewechselt, in die zweite Liga, zur Saison 94-95 und Ja, ich muss sagen, dass ich an ihn auf jeden Fall dann auch wirklich doch sehr, sehr gute Erinnerungen habe, weil ich ab der Saison begonnen habe, mich wirklich näher mit der Fortuna auseinanderzusetzen. Hat dann direkt in der ersten Saison Fortuna zum Aufstieg der Fortuna beim Aufstieg geholfen, dazu beigetragen. Glaube ich auch unvergessen, dass er halt im letzten Auswärtsspiel beim 2:0 in Chemnitz da einen Elfmeter rausholt in seiner unnachahmlichen Art und ja, hatte dann, glaube ich, eine etwas weniger erfolgreiche Zeit in der Bundesliga-Saison danach, wo man halt die Klasse hält, war dann danach noch ein Jahr lang Manager und das fällt dann eben schon mit der Zeit zusammen, wo es bei Fortuna rapide bergab geht, vor allen Dingen halt eben auch neben dem Platz und letztendlich landet man dann halt einige Jahre später in der vierten Liga. Aber ja, Frank Mill auf jeden Fall damals wirklich ein großer Name gewesen, ist ja auch 1990, glaube ich, ohne eine einzige Sekunde gespielt zu haben, Weltmeister geworden und ja, und für mich als jemand, der halt wirklich 1994 halt in der Grundschule war, zweite Klasse, glaube ich, war das halt irgendwie eine ganz große Sache. Und als ich halt gehört habe, oh, ein Weltmeister kommt zu Fortuna, konnte ich das halt gar nicht fassen. Und ich dachte halt wirklich, das ist der Typ ist mehr oder weniger Jesus persönlich. Und hat dann auch dazu geführt, dass Frank Mill damals der erste und letztendlich dann auch der letzte Fortuna gewesen ist, den ich mir auf mein Trikot habe flocken lassen. Und da habe ich mir dann wirklich auch wirklich mit großen strahlenden Augen bei irgendeiner so Autogrammstunde, ich weiß gar nicht mehr, wo das gewesen ist, halt von der Mannschaft dann halt irgendwie alle Autogramme geholt. Aber am glücklichsten war ich halt über das Frank Mill Autogramm und dachte halt wirklich, der Typ wird jetzt einfach alles kaputt schießen.
Warst du nicht auch bei der Frank Mill Fußballschule oder war das was anderes?
Ja, richtig, stimmt. Das kann ich auch noch ergänzen. Eigentlich, ich war bei dieser Frank-Mill-Fußballschule irgendwann. Das war da wahrscheinlich 1, 2 Jahre später. Das war auch ganz witzig. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, aber irgendwann in den Osterferien konnte man da irgendwie an so einer Fußballschule teilnehmen. Es wurden dann da irgendwie auch der ein oder andere dann halt irgendwie für die Fortuna verpflichtet. So F-Jugend müsste das gewesen sein, würde ich denken. E- oder F-Jugend. Ich war nicht dabei, ich hatte wirklich mitnichten das Talent dafür, aber wir haben
Du
dann
hast
eben auch,
angeschlagen.
genau, ja, angeschlagen, richtig. Habe mich dann in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber konnte dann nicht ganz so glänzen. Ja, aber da hat dann eben auch Frank Mill ein bisschen mit uns gekickt, stimmt. Hatte ich echt fast wieder vergessen. Hat dann ein bisschen mit uns gekickt und auch teilweise die damalige Mannschaft der Fortuna hat so ein bisschen mit uns gekickt und wir durften einmal aufs Tor schießen, irgendwie einen Elfmeter von Georg Koch und einmal aufs Tor von Stefan Kloß, warum auch immer der damals dabei war. Stimmt. Sehr gute
Wahrscheinlich
Erinnerungen.
wegen so der Frank-Mill-Connections.
Ja.
Den dazugeholt.
Ja.
Ja, ich muss sagen, wenig, aber für mich war das nämlich auch Frank Mill, weil wir sind ja ähnlicher Jahrgang, war für mich nie eben der Frank Mill von Dortmund oder Gladbach, sondern Frank Mill war für mich halt Fortuna. Dass der halt dann am Ende seiner Karriere dabei war und so, ne, das versteht man ja so als kleiner Jung gar nicht, ne? Das kann man ja gar nicht einordnen. Sondern es war halt, das ist ja halt der Stürmer, der ist halt gut. Der schießt die Tore. Ja.
Ja, auf jeden Fall ein großer Spieler, der da gegangen ist und halt eben jemand auch mit einer kleinen, aber feinen Fortuna-Vergangenheit. Ja, war fand ich sehr, sehr würdig, dass ihm da halt irgendwie dann auch von Seiten der Fortuna halt auch nochmal gedacht wurde.
Ja. Und während uns der Schweiß über unsere in der Hitze der Nacht ne, befindlichen Körper beginnt, war das wahrscheinlich dann auch nicht anders. Und wir mussten feststellen, einer spielt nicht. Emma Ioa wird vielleicht schweißfrei durch dieses Spiel gehen, weil er sich mal wieder eine Muskelverletzung zugezogen hat und etwas länger ausfallen wird.
Ja, absolut herrlich. Also das war dann ja irgendwie auch so eine weitere gute Laune Nachricht, die es dann unter dieser Woche auch noch gab. Also ich glaube, wir haben ja in unserem Vorschau-Podcast für die Saison darüber geredet, dass es irgendwie Anzeichen dafür gibt, dass Emma halt irgendwie nochmal einen Schritt nach vorne macht, dass irgendwie darüber geredet wird, dass er halt besser vor- und nachbereitet und dass irgendwie die Möglichkeiten gegeben sind, dass er vielleicht irgendwie diesmal nicht so viel ständig Spiele verpassen wird, weil er an irgendwelchen Muskelverletzungen leidet. Schade, das hat sich alles dann sehr, sehr schnell als falsch herausgestellt. Und er wird jetzt halt irgendwie erstmal einige Zeit ausfallen. Und das sorgt dann halt eben in so einem Spiel wie gegen Hannover dafür, ja, dass man dann da halt irgendwie direkt auch relativ viel wieder rumschieben muss. Also sowohl links vorne, wo ja, dann Julian Hetwa sein Startelfdebüt für die Fortuna macht und auch links hinten bleibt dann Moritz Heier, wo es ja auch nicht dessen Idealposition ist, bleibt dann eben auf der linken Seite, weil ja, Emma, der ja noch hätte dort spielen können, ist eben gar nicht dabei. Christopher Lenz, der in Bielefeld eigentlich ganz gut aussah für ein paar Minuten, war auch gar nicht im Kader wegen Belastungssteuerung. Da sauge ich auch auf jeden Fall erstmal ganz kurz irgendwie Luft ein. Immerhin kann ich noch sagen, ich habe, als ich nach dem Spiel mit Tim noch kurz unterwegs war, weil wir noch auf der Ratinger Straße bei einer Altbierbrauerei noch zwei Bierchen getrunken haben, haben wir Christopher Lenz noch in der Altstadt getroffen mit Family, glaube ich. Da ist er jetzt nicht gehumpelt oder so, da sah er eigentlich ganz fit und locker aus. Also von daher, ja, sollte man sich da jetzt vielleicht auch nicht zu viele Gedanken machen, aber eigentlich denke ich mir dann schon so, ja, okay, das sieht auf der Linksverteidigerposition eigentlich jetzt schon genauso aus, wie man es eigentlich befürchten musste.
Ich mache mir da schon große Gedanken. Hat er denn auch Bier getrunken?
Nein, natürlich
Oder?
nicht. Nein. Er kam uns ja
Nein.
auch nur entgegen. Also er war ja, ne, auf dem Weg. Also es war jetzt
Okay.
nicht direkt auf der Ratinger.
Naja. Ja, ist eigentlich, das ist meine Anfangsfrage zur Ausstellung, über Hetwa, der dann halt für Ioa links spielt, können wir wahrscheinlich im Laufe des Spiels vielleicht noch sprechen. Ist eigentlich von den diversen Positionen, die Moritz Heier spielen kann, Linksverteidiger die schlechteste?
Schwer zu sagen. Ich würde fast sagen, ja. Und dabei hatte er schon ja auch wirklich die ein oder andere gute Aktion, einfach weil er halt beteiligt war. Also ich fand die linke Seite der Fortuna war dann ja gerade auch auf dem Weg nach vorne schon deutlich die bessere. Also rechts ging ja einfach mal gar nichts das ganze Spiel. Und Haier hat auf jeden Fall viel versucht. Aber ihm ist halt dann ja auch durchaus das ein oder andere misslungen. Also es gab so ein, zwei Situationen, wo er einfach einen richtig guten Pass halt in den Lauf von Hetfer spielen könnte. Und das gelingt ihm dann gar nicht. Und ja, auch sonst, das ist halt einfach wirklich nicht seine Idealposition. Und leider fand ich halt auch, dass er halt defensiv überhaupt nicht auf der Höhe war. Hannover, die für mich überraschend wenig Ballbesitz hatten, sowohl im ganzen Spiel als ganz insbesondere irgendwie in den ersten 20, 30 Minuten, haben, wenn sie halt dann selber mal den Ball hatten, das ja dann eben auch das ganze Spiel sehr, sehr stark versucht, eben diese langen Diagonalbälle in den Rücken von Haier zu spielen. Und es ist dann sehr, sehr oft eben auch genau dann eben gefährlich geworden. Also das lag mit Sicherheit auch daran, dass Haier den undankbaren Job hatte, den wahrscheinlich gefährlichsten Hannoveraner zu verteidigen mit Mustafa Bundu. Also der sah ja richtig gut aus. Aber ja, war halt eben ein ständiger Unsicherheitsfaktor dann immer mal wieder. Und genauso fällt dann ja eben auch schon sehr, sehr früh dieses Abseitstor in der 7. Minute, genau mit so einem Ballverlust Haier. Kurze Zeit später kommt dann eben der lange Ball in sein Rücken, wobei man da natürlich auch zu seiner Verteidigung sagen muss, war halt Abseits.
Viel abseits, aber es war abseits, ja. Aber das war, diese Szene wiederholte sich dann ja im Laufe der ersten Halbzeit ein paar Mal. Mir macht das ein bisschen Angst, dass Hannover das halt jetzt auch anders macht, ne? Es ist für mich ein Indiz dafür, dass Christian Titz halt weg von seinem, also dass er dazugelernt hat, dass sich weiterentwickelt hat und halt weniger ideologisch trainiert und aufstellt. Und das ist, glaube ich, keine gute Nachricht für den Rest der Liga, weil ich habe schon den Eindruck, dass der Mann weiß, was er tut. Und das war ja auch, hat er ja auch, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, genau diese Bälle war halt vorher schon ausgeguckt, dass da es ein Mismatch gibt zwischen Aya und Bundu und das hat man dann gesehen. Aber ja, dann stimmt nämlich offensiv, wenn was ging, dann ging es über links. Es gibt diese Kopfballchance von Jamil Siebert als Standardsituation, aber das Problem ist, ansonsten ist nicht so viel passiert. Oder möchtest du da noch? Also was ist? Wollen wir jetzt quasi die Szenen durchgehen oder müssen wir über das große Ganze schon sprechen? So früh in der Saison nicht über Kleinigkeiten reden, sondern über den Gesamteindruck, den dieses Spiel bei uns hinterlassen hat.
Also ich würde ehrlicherweise lieber über den Gesamteindruck sprechen, auch weil ich mir jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Szenen aus dem Spiel selber notiert habe, sondern halt eben auch mehr so allgemeine Beobachtungen. Und ich würde auch ehrlicherweise, weil ich mich das eben auch jetzt mehrfach gefragt habe seit dem Hannover-Spiel, wie auch gerne, glaube ich, so für mich ein bisschen klar kriegen und deswegen eben mit dir drüber sprechen. Was ist eigentlich gerade das Hauptproblem der Fortuna? Ist das im Spiel nach vorne oder ist es die Defensive? Vielleicht können wir das rausfinden durch unser Gespräch, weil ich da irgendwie so ein bisschen hin und her geschwankt bin die letzten Tage. Also war, wo ich auf jeden Fall überrascht war, weil ich hatte eigentlich wirklich gedacht, dass das Spiel ganz anders läuft, ne? Dass wir halt typischen Christian Titz-Fußball sehen, dass die Fortuna sich halt irgendwie auch mehr so zurückzieht, so ein bisschen diesen Ansatz wählt, wie sie das in der letzten Saison häufig getan hat, wie sie das bis zur gelb-roten Karte von Oberdorf in Bielefeld gewählt hat, aber es war dann eigentlich anders. Fortuna hat immer mindestens 10 Meter weiter vorne gepresst, als ich das vermutet hätte. Teilweise auch am gegnerischen Strafraum. Das war dann schon irgendwie auch neu. Hab ich so nicht kommen sehen und hatte einfach mehr Ballbesitz, als ich dachte. Und ja, von Hannover war das halt eben nicht so stark zu sehen. Aber wenn Hannover dann den Ball hatte, hatte das auf jeden Fall schnell Hand und Fuß. Und Fortuna schafft es dann ja wirklich auch eigentlich über die ganzen 90 Minuten nicht, halt irgendwie vernünftig Bälle in den Strafraum zu bekommen. Und so bleibt dann ja eben auch dieser Kopfball von Jamil Siebert aus den ersten paar Minuten, die mit Abstand gefährlichste Szene und eigentlich auch der einzige richtige Torschuss, den die Fortuna halt in diesem ganzen Spiel halt verzeichnet. Und das ist ja wirklich schon extrem alarmierend.
Ich glaube, das ist natürlich die feige und klug wirkende Antwort, die ich jetzt hier bringe. Das kann man nicht voneinander trennen, das Offensive und das Defensive. Genau, für das Spiel ist halt die Frage, ob da auch Tune was anderes erwartet hat. Ich glaube, ich habe mich nämlich, du hast eben Ioa schon genannt, als Rückgriff auf die mittlerweile fast schon essig gewordene Saisonvorbereitungsfolge, die wir gemacht haben. So viel Optimismus hätten wir jetzt gerne wieder. Aber was ich ja damals, glaube ich, leichtsinnigerweise gesagt hatte und wo ich mich jetzt schon korrigieren muss, ist, dass ich der Auffassung war, dass man durch starke Außen quasi so ein Fragezeichen in der Mitte des Spiels kompensieren könne. Und ich glaube, das geht theoretisch auch, nur die Fortuna kriegt es nicht hin, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich weiß noch nicht, ob El Azouzi, der ein super Kicker ist, super, dass er da ist, aber er ist halt kein Yannick Engelhardt. Muss er nicht sein, aber man sieht halt im direkten Vergleich schon so einen Qualitätsunterschied, würde ich sagen. Und auch gerade was so einen offensiven Impact angeht. Sotiris ist mir, bin ich noch nicht so. Also fand ich bisher zu unauffällig in den Spielen. Und auch Appelkamp, die haben alle keine schlechten Spiele gemacht, aber halt nicht irgendwie einen Impact gehabt von der Mitte. Und ich glaube, das beeinflusst eben natürlich auch die Außen. Ne? Wenn man am besten variabel spielen kann, am Ende noch außen zu spielen, um die in Szene zu setzen, dann hilft es halt, wenn man in der Mitte auch jemanden hat, der das kann. Oder halt, dass der Gegner sich nicht darauf einstellen kann. Denn ich glaube, dass darauf hatten die sich halt eingestellt. Mit der Fünferkette haben alles rausgeköpft, was reingeflankt worden ist. Das war relativ problemlos für Hannover zu managen. Und die Mitte haben die halt mit ihren Spielern auch gut zugemacht. Was dann aber halt, glaube ich, eine Herausforderung wird in der Defensive ist, dass man Bälle natürlich verliert, wenig überraschend, aber in dem Hannover-Spiel eben im eigenen Ballbesitz, manchmal auch schon etwas höher. Dann kommen halt diese Haier-Flanken, ja, wo man halt ins Tempo gehen muss. Und da hat die Fortuna vielleicht Tempodefizite in einigen Punkten, was die Verteidigung angeht. Und was mir aufgefallen ist, ist, Jamil Siebert spielt recht riskant. Also der geht mit hohem Tempo auf den jeweiligen Hannoveraner oder anderen Spieler, der halt quasi gerade den Ball bekommt in der Umschaltsituation. Und wenn er dann dieses Ding verpasst, dann wird es schwierig. Und diese Situation hatte man ein paar Mal, dass er mit Tempo dann den Ball empfangenden Hannoveraner bei einer Umschaltsituation krass angelaufen ist und verpasst hat, und dann gab es halt Platz, das Hannover genutzt, also nicht zum Tor nutzen konnte. Es gab dann immer eine leichte Tändelei und den Ball dann doch verspielt, aber da war viel Risiko zu sehen. Und ob das halt eine gute Kombination ist, also auf der einen Seite schiebt einer raus und auf der einen Seite der Verteidigung schiebt einer raus auf die und ist dann halt quasi hinten fehlend. Das ist nämlich eigentlich der schnellste Spieler in der Defensive, Siebert. Und auf der anderen Seite hast du halt eben Spieler, die nicht so schnell sind, die dann halt quasi aber in Sprintsituationen kommen. Das ist natürlich in der Situation gegen Hannover wirklich schwierig, aber, und das überrascht uns ja, solche Szenen werden uns ja in Zukunft auch wieder häufiger sehen, ne? Also viele Mannschaften werden der Fortuna den Ball geben. In der zweiten Liga ist immer noch die zweite Liga. Das ist ein Problem. Ela Susi hat eine super Rolle gespielt, hat immer versucht, das zu kompensieren, was dann auch Siebert vielleicht nicht immer gelungen ist. Aber man hatte auch schon Glück, dass da nicht noch mehr frühzeitig passiert ist aus diesen Gelegenheiten.
Ja, also ich gehe da auch mit dir, dass es halt wirklich ganz, ganz stark aufgedeckt werden könnte diese Saison, dass die Fortuna, zumindest so wie sie jetzt eben im Augenblick spielt, wirklich große Tempodefizite hat auf den Außenverteidigerpositionen und dass das auf jeden Fall neuralgische Stellen sind und dass einfach insgesamt, dass da in der Viererkette noch überhaupt nicht funktioniert. Auch wenn ich jetzt von Schmidt positiv überrascht war. Ich fand, dass der das wirklich gut gemacht hat und der war auf jeden Fall deutlich der bessere Innenverteidiger. Also Siebert hat ja nicht nur riskant gespielt, sondern hat ja auch einfach so wieder den ein oder anderen Riesenklops drin gehabt. Also der ist ja wirklich noch überhaupt nicht in der Saison angekommen und war ja auch letztes Jahr nach seiner Verletzung irgendwie ganz selten mal wirklich irgendwie so dieser Jamil Siebert, von dem wir uns irgendwie erhoffen, dass er halt irgendwie diese Abwehr Kette halt eben auch leistungsmäßig führen kann. Von daher ja, kann man natürlich auch hoffen, dass das vielleicht dann doch irgendwie etwas besser wird die nächsten Wochen, wenn er überhaupt noch da ist. Weil er hat natürlich jetzt irgendwie auch von allen die schlechteste Vorbereitung gehabt, ne, weil er eben auch noch diese EM gespielt hat mit der U21. Muss sich vielleicht wirklich einfach auch noch so ein bisschen reinfinden.
Ich merke bei Siebert, dass ich dann halt so Momente habe, ins Boulevardeske zu rutschen, weil diese Transfergerüchte, die es um ihn gibt, und er sieht sich schon woanders und so, das kann ich dann nicht ganz von mir wegschieben, auch wenn es, glaube ich, etwas unseriös ist, das in solchen Situationen dann quasi als Argument einzuführen, warum er vielleicht irgendwie nicht die Leistung auf den Platz gebracht hat. Aber ja, es ist.
Ja, vielleicht können wir irgendwie auch nochmal kurz so ein bisschen versuchen rauszuheben, warum diese rechte Angriffsseite der Fortuna so sehr gelahmt hat und warum halt vor allen Dingen Christian Rasmussen so dermaßen in der Luft hing. Also das ist ja eigentlich auch, glaube ich, der Spieler, auf den ich mich fast am meisten gefreut habe. Also ich meine, auf Ela Susi auf jeden Fall auch, aber ich glaube, der spektakulärere Spieler ist auf jeden Fall Rasmussen oder könnte, verspricht Rasmussen zu sein. Und von dem war ja wirklich eigentlich über das ganze Spiel eigentlich gar nichts zu sehen. Es gab ganz, ganz wenige Momente, wo er irgendwie auch mal in der passenden Situation den Ball bekommen hat, sodass er aufdrehen konnte. Also meistens bekam er den Ball, wenn er sich halt gerade wieder anbieten musste, indem er Richtung Florian Kastenmeier laufen musste, also mit dem Rücken zum Tor laufen musste und dann halt den Ball in eine Doppelung halt irgendwie reinbekommen hat. Also das hat es hat wirklich auch gar nicht funktioniert, ihn einzusetzen, aber er war halt auch einfach über das ganze Spiel über ziemlich, ziemlich blass ganz insgesamt.
Ich bin so ein bisschen ratlos, ehrlicherweise. Also dieses Spiel hat mich auf sehr vielen Ebenen nicht kalt erwischt, aber schon mit mehr Fragezeichen hinterlassen, als es das gut ist für die frühe der Saison. Also was ich glaube ich bei Hetwer und Haya, da passt das Zusammenspiel ganz gut, aber das waren dann auch so Situationen. Die können theoretisch auch gut verteidigt werden, so ein langer Pass die Linie runter, hat dann mal geklappt. Und das hat bei Rasmussen halt nicht geklappt. Und ich glaube halt, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist oder ob es halt in einigen Situationen hatte ich das Gefühl, ja, dass da halt in der Mitte auch einer fehlte. Also Rasmussen hat den Ball oder das ist auf der rechten Seite der Ball und es gibt halt keine ideale Dreiecksituation, sondern es ist halt relativ einfach lang die Linie lang, es ist sehr leicht zu verteidigen dann auch für die gut stehende Fünferkette der Hannoveraner. Das war ja auch schon beim ersten Spiel gegen Bielefeld nicht ganz gut. Also vielleicht steht und fällt das halt ein bisschen mit diesem Mittelfeld, mit Appelkamp und Sotiris ein wenig, ob die sich gut im Raum verteilt haben. Wie ist es dir denn aufgefallen? Du hast im Stadion ja noch einen weitaus besseren Blick als ich.
Ja, also ich muss sagen, dass ich da halt einfach nicht das Gefühl hatte, dass es wirklich eine richtig klare Idee hat, wie man sich da halt irgendwie nach vorne kombinieren will. Also irgendwann ging der Ball dann halt immer auf außen, auf die linke Seite und dann sollte es da halt irgendwie den Durchbruch geben. Aber jetzt gerade in der Mitte weiß ich halt wirklich nicht, ob das, also da hab ich jetzt wirklich gerade auch zur letzten Saison ganz, ganz wenig Fortschritte gesehen und bin mir halt auch unsicher, ob es halt diese Fortschritte geben wird. Man kann jetzt natürlich wieder darauf hoffen, okay, wenn man halt plant, Muslia an dieser Stelle einzusetzen, weil Appelkamp ist ja halt jetzt ja jemand, der auch wirklich jetzt auch schon viele Jahre da halt irgendwie nicht den Impact hat, den wir uns eigentlich, ob dem, was er ja immer mal wieder mal in der einen oder anderen Szene, aber halt nie regelmäßig zeigt, was wir uns halt irgendwie da versprochen haben. Vielleicht kann Muslia da halt irgendwie noch mal mehr Qualität reinbringen, aber ich glaube, wir müssen uns auch einfach so ein bisschen davon trennen und jetzt, das ist ja auch schon angesprochen, dass wir uns wahrscheinlich auch längst jetzt schon von dem trennen müssen, was wir in der Saisonvorschau alles so angesprochen haben. Ja, das glaube ich halt einfach die Mannschaft, einfach diese Abläufe, dass das halt einfach insgesamt nicht so richtig funktioniert und dass die Fortuna einfach nicht diese kollektive Qualität hat, die halt andere Mannschaften schon haben, gegen wir die jetzt gespielt haben, ne? Bielefeld und Hannover. So, da haben halt einfach diese mannschaftsinternen Abläufe funktioniert und bei Fortuna sieht das jetzt im Augenblick für mich halt noch so aus wie, ja, wie halt ein Haufen von Spielern, die halt eine individuelle Qualität mitbringen, die halt aber irgendwie nicht, die halt nicht zusammen irgendwie so richtig agieren. Und ich bin mir unsicher, ob wir das halt irgendwie so schnell sehen werden, dass sich das verbessert. Also ich glaube, die individuelle Qualität ist auf jeden Fall da in diesem Kader, aber die kollektive Qualität nicht.
Aber das ist schon auch, also unser Argument in den letzten Jahren war ja immer, weil wir auch ein halt skeptischer Podcast war, wir haben da sehr stark mit dem Finger auf sehr späte Transfers gelegt. Dieses Jahr ist es ja anders. Es gab halt ein Trainingslager, wo halt verhältnismäßig viele Spieler dabei waren. Alofs hat seinen Job ein Stück weit gemacht. Ja, das muss man schon konstatieren, auch frühzeitig. Und jetzt ist man halt schon bei Daniel Thun noch mal stärker. Und ich glaube, das ist jetzt die Frage, ob ihm das so gelingen wird. Ne? In der Vergangenheit haben wir als Podcast vielleicht auch ein bisschen zu milde dann darauf geschaut, weil wir auch andere Argumente gesehen haben. Aber das fing ja jetzt quasi auch in der letzten Saison schon ein bisschen an zu bröckeln. Und da wäre es gut, wenn er uns Ich glaube, gerade das Zusammenspiel von außen und Mitte etwas anbieten würde, vielleicht auch mit Muslia als neuem Faktor, das eben uns eine Vorstellung davon gibt, wie die Fortuna mehr Torchancen kreieren kann als halt Standards. Die waren übrigens alle nicht so schlecht geschlagen, die Standards, sondern da war halt nie einer, wo der Ball hinkam.
Ja, das Gefühl hatte ich auch, ne? Also an anderen Tagen kann das vielleicht wirklich irgendwie auch mal ein bisschen besser laufen und die Qualität im Kader, um halt irgendwie durch Standardsituationen Tore zu machen, die ist auf jeden Fall da und das ist ja auch was dich in so einer zweiten Liga ja auch erstmal wahnsinnig weit bringt. Nur du musst es dann letztendlich auch auf den Platz bringen. Das ist genau wie mit der individuellen Qualität von den Spielern ganz generell. Und ich bin da auf jeden Fall bei dir. Also ich möchte hier auch wirklich nicht alarmistisch werden. Dazu ist es wirklich auch nach zwei Spielen viel zu früh. Aber wir sehen halt dieselben Probleme, die Fortuna letztes Jahr gerade in den schweren Phasen gehabt hat und eben auch teilweise schon in den Jahren davor. Wir sehen genau das, was Daniel Thun eben auch bei seinen vormaligen Stationen hat scheitern lassen, wie beim HSV zum Beispiel, sehen wir jetzt halt irgendwie wieder und ja, ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass man das halt eben nicht mehr so richtig eingefangen bekommt und ja, das ist jetzt natürlich wirklich noch am Anfang, es sind erst zwei Spiele gespielt, aber im Augenblick kann man auf jeden Fall schon mal also, darauf hinweisen, dass die nächsten Spiele sehr, sehr wichtig werden dafür, das halt schnellstmöglich umzubiegen.
Also ich fand auch, Thun ist ja immer sehr rhetorisch sehr gut und sein Auftritt auf Pressekonferenzen eigentlich immer sehr souverän. Sein Argument auf der Nachspielpressekonferenz war ja, es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, dass er durch den Elfmeter halt gekippt ist. Und das, was wir jetzt gesagt haben, ist ja eigentlich nee. Also es gab vielleicht irgendwie nicht super viele Chancen für Hannover, aber man hat mit Hannover eine Mannschaft gesehen, die halt Schwächen bei Gegnern erkannt hat und diese zum Teil auch in der Lage war, offen zu legen. Es hat dann nicht zum Torerfolg geführt, auch weil ein Abseitstor dabei war, aber das hat man ja bei der Fortuna nicht gesehen. Und klar, dann passiert dieser Elfmeter, der dann auch noch gereviewt wird. Und bei diesem Review muss man sagen, es war ja lange nicht klar, warum gereviewt wird und dann hat der Kommentator festgestellt, ach, es geht gar nicht um das mögliche Foul, das sah man, dass es ein Foul ist und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das zurückgenommen wird, auch wenn der Hannoveraner schon also alles dafür gegeben hat, dass es auch drastisch aussieht. Es geht um dieses Spiel vorher mit dem Ball auf Rochelt. Ob er da die Hand eingenommen hat. Und dann sah man die Wiederholung und der Kommentator hat das so abmoderiert, ach gut, dass man das geprüft hat, es war ja alles in Ordnung, aber das ist ja super beim VAR. Und ich habe mir so, es wurde nur eine Wiederholung gezeigt und ich dachte mir bei der Wiederholung, der war doch mit der Hand da dran. Das würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Sah man nicht nochmal, weil warum sollte man so eine Situation nochmal zeigen? Aber im Nachhinein wurde ja nochmal klar gemacht, eventuell war auch halt doch mit der Hand dran und man hätte halt auch keinen Elfmeter geben müssen. Das gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Und da bin ich auch bereit, Thun ein bisschen was zu geben. Es hat der Fortuna nicht gut getan, da 0-1 ins Hintertreffen zu geraten. Ja.
Nee, also das ist natürlich schon irgendwie sehr, sehr bitter, dass man jetzt zweimal an so unglaublich wichtigen spielentscheidenden Momenten ja, halt von richtig bitteren Schiedsrichterentscheidungen halt irgendwie getroffen wird. Aber das nimmt ja trotzdem nichts von dieser Kritik weg, die wir halt irgendwie an der Spielweise der Fortuna haben, dass es dann halt irgendwie im ersten Spiel halt irgendwie diesen einen negativen Moment braucht, um halt irgendwie komplett auseinanderzubrechen und dass man einfach halt über 90 Minuten halt einfach komplett harmlos gegen Hannover zu Hause halt eben agiert und ja, dass man halt einfach überhaupt nicht sieht, wofür man halt eben im Sommer so früh diese ganzen Spiele verpflichtet hat und halt gearbeitet hat und dass man ja auch wirklich irgendwie gar nicht genau weiß, auf was wir eigentlich warten, weil wir eigentlich wissen ja, was Daniel Thun Fußball ist und wahrscheinlich kommt da halt gar nicht mehr so diese ganz große spielerische Entwicklung. Ne? Aber es ist natürlich irgendwie, gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, sich halt wieder viel, viel mehr hinten reinzustellen. Und wenn jetzt die Ergebnisse weiter schlecht bleiben, wird die Fortuna das ja auch logischerweise immer mehr machen und dann ja auch mit mehr Berechtigung machen. Aber da sind dann vielleicht irgendwie auch, weiß ich nicht, ein, zwei Spieler dabei, für die das wahrscheinlich irgendwie ja, sehr, sehr schwierig wird, sich da vielleicht irgendwie auch ein bisschen umzustellen. Und wenn man jetzt eben so viel Augenmerk darauf gelegt hat, sich in der Offensive zu verstärken, weil man muss ja sagen, dass der Fokus bei diesen ganzen Verpflichtungen im Sommer klar auf den Offensivspielern gelegen hat. Und da am Ende halt so wenig Output halt rauskommt und man irgendwie das Gefühl hat, man schaut halt eigentlich der Mannschaft vom letzten Jahr halt irgendwie wieder zu, dann ist das halt richtig, richtig enttäuschend. Und ja, und ich glaube, diese tiefe Enttäuschung, dass wir ja schon irgendwo in uns drin, glaube ich, alle ja, so ein bisschen meinen zu erkennen, dass wir uns halt eben in diesem großen Hype vielleicht ein bisschen getäuscht haben. Ja, das liegt halt eben gerade über uns Fortuna.
Gleichzeitig ist es jetzt heute Spieltag. Aber ja, die Bedenken sind berechtigt. Die Sorge kann man haben, dass man vielleicht in der Offensive zu überkompensiert hat, was den Kader angeht. Und Defensive vielleicht hätte noch mal, da kann ja noch was passieren. So ist es ja auch nicht. Aber ja, wir schauen eben auch schon auf 3 Jahre Daniel Thune zurück und haben da auch Erfahrungen mitgemacht, auf die wir jetzt hier mit unserer Einschätzung bauen können. Das gilt ja auch für alle anderen, die da gerade ein bisschen unruhig sind. Aber man kann sich halt, also ich, wenn das am Montag gegen Schweinfurt nicht einfach ein Sieg wird, und ich würde sogar sagen, es ist erstmal weiterkommen.
Klar.
Also das ist halt, es ist fast egal wie, aber natürlich wird es die Diskussion nicht abdrehen, aber wenn man nicht weiterkommt,
Ja, dann kannst du die Mülltonnen durchflingern rollen, also die brennenden. Auf jeden Fall. Dann wird das sehr, sehr ungemütlich und das gilt ja eben auch für diese beiden Ligaspiele danach halt auch, ne? Du musst halt
ja.
eins dieser beiden Spiele eigentlich zwingend gewinnen. Wenn du das nicht tust, dann wird diese Länderspielpause, die halt anschließt, richtig ungemütlich. Und auch wenn du halt eins gewinnst und eins verlierst, sagen wir mal, ist das jetzt auch schon nicht so schön, aber du musst dir jetzt halt vor der Länderspielpause irgendwie noch ein oder zwei Erfolgserlebnisse holen, damit das halt nicht ganz, ganz ungemütlich hier wird. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Fortuna das hinbekommt. So eine Beobachtung aus dem Stadion von mir wäre auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, wie man das am Bildschirm wahrgenommen hat, aber wie ruhig das halt auch insgesamt war in der Mannschaft. Also da gab es halt
Ja.
keinen, also es wurde insgesamt, fand ich, sehr wenig miteinander kommuniziert, also vor allen Dingen irgendwie auch nicht laut. Also natürlich, es braucht nicht immer irgendwie den Leitwolf, der da rumschreit, aber so insgesamt, dass da einfach wenig miteinander gesprochen wurde und dass man halt einfach so weiter dieses Spiel halt irgendwie abgewickelt hat und da irgendwie ja auch ja eben weiter irgendwie mehr Ballbesitz hatte und immer mal wieder ganz gut ausgesehen hat, aber vor allen Dingen, nachdem halt dieses 1:0 fällt, hat man ja eigentlich erstmal weniger Ballbesitz, als man das halt bis zum 1:0 hatte. Und da war einfach, ja, es war für mich einfach viel zu wenig von dem zu sehen, was ich in so einem Moment einfach sehen will. Und das dann ja, außerdem ist ja so zu sein scheint, dass halt irgendwie auch gerade diese Wechsel, also die Impulse von außen der Mannschaft halt überhaupt nicht gut tun. Das finde ich dann halt irgendwie auch nochmal zusätzlich alarmierend. Also ne, also es gibt halt zwei Doppelwechsel in dem Spiel. Einmal 61. Minute kommen Rossmann und Muslia für Hetwa und Sotiris. Eine Minute später verschuldet halt Zimmermann diesen Elfmeter, der dann das 0:1 bedeutet. Und genauso ist es dann halt eben auch nochmal später, 86. Minute, kommen Schmidt und Haag für Haier und Appelkamp und wieder keine Minute später kassiert man halt wieder ein Gegentor. Also das kann natürlich wirklich auch mal, kann halt irgendwie Zufall sein, aber kann aber eben auch ein Zeichen dafür sein, dass einfach da in der Mannschaft wirklich noch ganz, ganz wenig eingespielt ist und dass Abläufe überhaupt nicht funktionieren. Und dass dann halt eben auch so Sachen wie ein Doppelwechsel dafür sorgen, ja, dass man dann halt einfach richtig unsortiert ist.
Und auf der anderen Seite wechselt Hannover ein und ist geht richtig gut auf. Ich glaube, gerade bei dem Spiel ist es ein bisschen schwierig, weil man, also es ist nicht schwierig, sondern was halt dann noch bei der Bewertung mit reinfällt, ist, dass dieser Vergleich. Also zwei Kaderumbruchmannschaften. Der eine hat einen neuen Trainer, der andere noch den alten. Und bei dem einen läuft es anscheinend schon ganz gut, auch mit Wechseln und Abläufen. Naja, Entschuldigung. Ja. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Strich drunter zu machen und zu beten, dass es gegen Schweinfurt gut geht. Und das ist ja irgendwie schon kein gutes Mindset, dass man schon so richtig was zu verlieren hat. Ich hatte die Fortuna natürlich im DFB-Pokal immer, aber Kaderumbruch plus Trainerdiskussion, das ist irgendwie keine gute Mischung für eine solide Saison.
Nee, und vor allen Dingen, wenn halt die Trainerdiskussion, also jetzt nur die Diskussion, ja nicht vollkommen zu Unrecht, schon vor dem dritten Spieltag starten, das fühlt sich nicht so gut an, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, von da hast du vollkommen recht. Wir müssen trotzdem einen Strich drunter machen und jetzt einfach hoffen, dass man sich erstmal ein kleines Erfolgserlebnis damit holt, dass man irgendwie erstmal einfach in die nächste Runde einzieht. In Schweinfurt bei den Schnüdeln.
Okay,
Frage
das
ich
ist ja
mich
aber ein
auch so ein
Mega-Name.
bisschen, ist das der beste oder der schlimmste Spitzname, den man als Fußballmannschaft haben kann?
Das ist auf jeden Fall der beste Name.
Ja, ich werde mir auf jeden Fall große
Schnüdeln.
Mühe geben, das jetzt hier nicht die ganze Zeit zu sagen, aber es fällt einem bei so einem Wort wie Schnüdeln auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ich habe halt auch natürlich geschaut, ob ich herausfinde, wo es herkommt. Leider ist der Ursprung halt davon so profan und so langweilig, dass ich euch jetzt nicht damit langweilen möchte. Ja, also
Nee, doch, jetzt musst du es schon sagen.
nee, das nimmt so viel von dieser Schönheit dieses Wortes.
Okay. Das heißt, die Leute sollen es selber nachgucken.
Dann erzähle ich es
Schnüdel.
jetzt, es hängt irgendwie
Nein, das
damit
ist jetzt.
zusammen.
Nein, jetzt nee.
Na gut. Das ist jetzt natürlich besonders fies für die Zuhörer, hier dreimal die Karotte unter die Nase zu halten und dann wieder wegzuziehen. Gut, wir lassen es nochmal im Dunkeln. Benutzt Wikipedia. Das hat die Fortuna letzte Woche insgesamt ja vielleicht ein bisschen zu wenig getan. Ja, die Schweinfurter sind nach langer Zeit in der Unterklassigkeit wieder in die dritte Liga aufgestiegen und sind da jetzt aber gar nicht mal so gut gestartet, hat zweimal mit 0-2 verloren. Das heißt, es treffen sich zwei Tabellenletzte.
Ja, ich wollte gerade sagen, besser als die Fortuna.
Ja, aber man kann wohl auch schon konstatieren, dass die Schweinfurter halt irgendwie auch ein bisschen Probleme damit haben, selbst Tore zu schießen. Also vielleicht können wir uns da wirklich auf einen wahren Fußball-Leckerbissen freuen am Wochenende. Immerhin haben sich die Schweinfurter,
Montag, es ist nicht mehr
ja
Wochenende, das ist ja das
richtig,
Schöne an dieser Terminierung.
am Montag. Ach, herrlich.
Das ist ein
Ach,
Geschenk des DFB.
wie kann man es nicht
Ja.
lieben? Montagabend,
Ein
wunderschön.
schnüdeliges Geschenk des DFB.
Ein schnüffeliges
Ja.
Geschenk, absolut. Ja, die
Schnüdel.
Schweinfurter haben sich die Schweinfurter haben sich ihr kleines Erfolgserlebnis auf jeden Fall schon geholt, haben gestern im Bayern-Pokal gegen einen Fünftligisten gewonnen mit 1-0. Also
Illertissen oder wegen
nee, ich
wen?
glaube gegen Bamberg.
Ah, okay.
Ja, und von daher, ja, vielleicht sind die Schweinfurter dann ein bisschen besser drauf, haben natürlich in dem Spiel auch weniger zu verlieren. Ja, und sind, glaube ich, auch einfach ja, relativ defensiv zu erwarten. Und von daher werden wir dann natürlich hoffen, dass wir ja, die ein oder andere Verbesserung im Offensivspiel der Fortuna sehen können und werden dann eben auch bestimmt viel Tiefe verteidigen müssen, wenn die Schweinfurter eben umschalten. trotzdem, die Schweinfurter haben relativ viel von ihrem Kader aus der Aufstiegssaison zusammengehalten, aber dann doch auch mit dem ein oder anderen namhaften Spieler verstärkt, war ich dann doch überrascht. Im Sturm hat man einmal Erik Schuranov, der hat in den letzten Jahren 12 Tore in der zweiten Liga für den ersten FC Nürnberg erzielt. Manuel Winsheimer ist auch im Sturm zu finden, ehemaliger HSVer und auch Ex-Nürnberger. War jetzt aber, glaube ich, in den letzten Jahren auch nicht so richtig gut performt und war irgendwie dann mehrfach in die dritte Liga schon ausgeliehen. Und ja, der Königstransfer ist auf jeden Fall Johannes Geis, wirklich auch bekannter Name, hat schon 2 Champions-League-Spiele auf dem Buckel, hat in La Liga gespielt und eben auch 121 Bundesligaspiele, 155 Zweitligaspiele im zentralen Mittelfeld. Hat einen ziemlich guten Distanzschuss, hervorragende Standards und hat unter anderem wo gespielt? Richtig beim ersten FC Nürnberg und ist, glaube ich, auch sogar gebürtiger Schweinfurter. Also da kommt dann wahrscheinlich eben auch diese Verbindung her.
Gleich ein Sponsor oder? Ach gut, das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht so richtig, nee. Aber die Karriere da ging auf jeden Fall schon auch eher in diese Richtung. Also ich glaube, da lief es jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch nicht mehr ganz so gut. Ja, wer sich vielleicht noch weiter auf dieses Spiel mit den Schweinfurtern freuen möchte, der kann sich da vielleicht dadurch motivieren, dass die Schweinfurter durchaus auch dafür bekannt sind, dass es in der organisierten Fanszene einige Probleme mit rechten Fans gibt. Also schon auch relativ deutlich, glaube ich. Und ganz allgemein hat man da vielleicht das ein oder andere Problem irgendwie mit dem Nationalsozialismus, wenn man sich anschaut, wie man mit dem Stadionnamen umgegangen ist in den letzten Jahren. Das Stadion hieß bis zum Jahr 2020 Willi-Sachs-Stadion. Willi-Sachs war ein Unternehmer, nicht nur, aber eben auch während der Zeit des Nationalsozialismus war da halt auch ein sehr, sehr wichtiger Unternehmer für die Rüstungsindustrie und war außerdem SS-Mitglied. Und es gab halt einfach immer mal wieder Kritik an diesem Stadionnamen. Allerdings hat sich dann wirklich auch erst auf großen Druck die Stadt im Jahr 2020 dazu entschieden, diesen Namen endlich mal zu ändern. Hat den Namen dann von Willi-Sachs-Stadion zu Sachs-Stadion geändert. Und das war auch, bevor ich jetzt in diese Recherche gegangen bin, die Informationen, die ich auch noch hatte. Allerdings hat man wohl anscheinend mit den Neuerungen, die man jetzt für die jetzige Saison vornehmen musste, um das Stadion halt drittligatauglich zu halten, dann doch irgendwie einen Sponsornamen noch an dieses Stadion geklatscht. Also jetzt heißt es irgendwie anders nach einem Sponsor, aber das eben erst seit wenigen Tagen, vorher halt eben sehr, sehr lange Zeit dann eben Willi-Sachs-Stadion. Und schöne kleine Randinfo halt noch, das ist eben nicht nur ein der Nationalsozialist gewesen, sondern halt auch der Vater von Playboy Gunter Sachs. Ich weiß nicht, ich hoffe, der sagt dir was und der sagt auch euch Zuhörern was. Also genau, da noch eine schöne kleine Randinfo zum Schmunzeln. Und ja, natürlich.
Dessen Schloss, das er besessen hat und in dem Gunter Sachs aufgewachsen ist, steht zum Verkauf. Diese Woche erst einen Artikel in der SZ gelesen. Der Verkauf erweist sich als schwierig, nicht nur wegen der NS-Bezüge, weil wohl auch Leute wie Himmler da waren, sondern auch, weil man total viel Geld fürs Renovieren. Also wenn ihr sehr, sehr viel Geld zur Verfügung habt, viel zu viel Geld, dann könnt ihr quasi das Sachs-Schloss, das ist schon lange nicht mehr in Familienbesitz, aber das könnt ihr dann kaufen. Ich wollte nachgucken, was der Sponsor des aktuellen Stadionnamens so im NS gemacht hat. Ich lasse es jetzt einfach mal, aber das kann man ja neben dem Schnüdel auch noch googeln.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen,
historische Recherche.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, also ich habe das auch gemacht, aber habe halt nur die Wikipedia-Recherche gemacht. Da ist das, was man eigentlich fast erwarten konnte. Es ist ungefähr dieses zwischen 1933 und 1945 gibt es eigentlich mehr oder weniger gar keine Informationen.
Aber es gab die Firma schon. Ach du Scheiße, ja okay, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber okay. wir kommen vom Nationalsozialismus. Ich versuche jetzt eine Schleife drum zu bilden. Und zwar nicht über den NS, sondern über die Zeit von Frank Mill. Und das war die Zeit, wo ich halt auch zum Fußball kam. Und unter anderem auch, was mich da sehr beschäftigt hat, war der Bundesliga Manager Professional. So eines der ersten, also vielleicht war es nicht das erste, aber so das erste Manager-Fußballspiel, das ich so gespielt habe auf dem 486er meiner Eltern. Und es gibt so ein paar Fußballvereine, die ich nur damit verbinde, weil die nämlich da irgendwie eine Rolle spielen. Und Schweinfurt gehört dazu und Wormatia Worms. Das sind so Vereine, die kenne ich nur über diesen Bundesliga Manager Professional, der jetzt schon sehr, sehr lange alt ist. Ich glaube von 93 oder so ist der. Und Schweinfurt, egal wo du mich triffst, wenn ich an Schweinfurt denke, denke ich nicht nur an den Schnüdel ab heute, sondern auch an die sehr, sehr guten Zeiten mit dem Bundesliga Manager Professional.
Ja, sehr schöne Schleife, die du da gebunden hast. Also das Beste ist ja eigentlich, dass so viel werde ich dann jetzt doch verraten. Ich weiß nicht, ob du zwischendurch bei Wikipedia geschaut hast, dass das ja doch, dass das jetzt auch genau verbunden ist, nämlich mit dem Schnüdel und eine Schleife drum binden. Und ich kann auf jeden Fall noch sagen, meine Erinnerung mit dem ersten FC Schweinfurt ist, dass die, ich glaube, ich habe gelesen, 2001 in der zweiten Liga gespielt haben. Also, glaube ich, auch nur eine oder zwei Saisons. Sie sind relativ bald wieder abgestiegen. Aber ich kann mich halt noch erinnern, als es halt noch dieses Montagsspiel auf DSF gab, dass man da auf diesem mehr oder weniger sportplatzartigem Platz halt irgendwie dann wahrscheinlich irgendwie ein oder zwei Leihspiele wahrscheinlich gehabt hat und dass ich das, also irgendwie habe ich das noch so im Kopf, dass ich da mal ein Spiel und es war glaube ich auch ein Heimspiel vom ersten FC Schweinfurt, also habe ich einfach so ein irgendwie so ein Bildchen im Kopf, durch das ich mich erinnere, dass die mal zweite Liga gespielt haben zu meinen Lebzeiten noch.
No. Und deswegen waren sie im Bundesliga Manager Professional, deswegen konnte man sie nehmen, wie Wormatia Worms. Vielleicht ist das Spiel auch schon älter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Rauschmeißer jetzt hier. Schnüdelt bei Wikipedia. Forscht, was Unternehmen zwischen 33 und 45 gemacht haben und hofft auf ein Weiterkommen im DFB-Pokal.
Auf jeden Fall, das tun wir auch und genau, entlassen euch damit in die nächste Woche und dann werden wir über dieses Spiel bei Schweinfurt sprechen und eben auch auf das nächste Ligaspiel schauen. Bis dahin.
Ciao, ciao. Tschüss.